Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn.
Ist die Semmel am Nachmittag illegal, wenn wir sie auch am Morgen schon hätten kaufen können? Ich weiß, das klingt nach einer ziemlich absurden Frage. Die wurde aber heute in der Tat entschieden, diese Frage. Es geht nämlich darum, ob Bäcker sonntags den ganzen Tag offen haben dürfen oder nicht. Wie das ausgegangen ist, das klären wir heute an diesem 14. Februar. An dem Tag, an dem Dennis Yücel twittert, Knastjubiläum. Heute vor 2 Jahren wurde er nämlich inhaftiert in der Türkei und vor gut einem Jahr kam er frei. Frei ist jetzt auch ein anderer deutscher Staatsbürger, der 10 Monate lang inhaftiert war in der Türkei. Der Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci. Er darf jedoch Istanbul erstmal nicht verlassen.
Er wäre sicherlich gerne auch nach Deutschland ausgereist, denn er ist ja damals im April 2018 nach Istanbul gekommen mit seiner krebskranken Mutter, die sich eigentlich hier erholen wollte und dies inzwischen wieder zurück in Köln und er hätte sie natürlich dort gern getroffen, das klappt nicht.
Karin Senz ist unsere Korrespondentin in der Türkei und wird uns abgesehen von diesem Fall auch noch erklären, wie viele andere deutsche Staatsbürger dort momentan inhaftiert sind. Und wir sprechen über die Fitness von E-Sportlerinnen und Sportlern. Morgen beginnt nämlich in Leipzig die Dreamhack. Das ist die größte LAN-Party Deutschlands und da ist natürlich E-Sport auch eine große Nummer. Wie fit sind die eigentlich im Kopf und im Körper? Das klären wir heute für euch in diesem Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Letztes Jahr im April, da wurde der Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci in der Türkei inhaftiert. Ihm wurde der Vorwurf gemacht, Mitglied einer linksextremen und in der Türkei verbotenen Partei zu sein, nämlich der MLKP. Heute bekommen wir mit an diesem Donnerstag Adil Demirci. Er kommt frei. Unsere Korrespondentin in Istanbul ist Karin Senz. Im November, da wurde der Antrag auf Haftentlassung noch abgewiesen. Heute jetzt die Entscheidung des Gerichts in Istanbul. Er kommt frei. Mit welcher Begründung?
Also anscheinend war es so, dass die Richter sich im November daran gestört hatten, dass Adil Demirci keinen festen Wohnsitz in der Türkei hat. Das hat sich inzwischen geändert. Er ist offiziell hier gemeldet. Das ist ein Grund. Der andere Grund liegt aber offensichtlich auch in der langen Untersuchungshaft. 10 Monate war er ja seit April hier in der Türkei in Untersuchungshaft und der Staatsanwalt hatte gesagt, er möchte, dass das eben berücksichtigt wird. Und es klang auch so durch, als müsse man zumindest oder könne man zumindest damit rechnen, dass keine weiteren Vorwürfe mehr dazu kommen, möglicherweise die Vorwürfe gegen Adil Demirci sogar entkräftet werden.
Raus aus der Haft heißt aber noch nicht raus aus der Türkei und weg von Istanbul. Das heißt, da kommt noch was?
Also es ist auf jeden Fall so, dass er die Ausreisesperre nicht aufgehoben wurde. Das heißt, Adil Demirci darf nicht nach Deutschland ausreisen. Er darf noch nicht mal Istanbul im Moment verlassen. Und natürlich, der Prozess geht weiter. Also der nächste Verhandlungstag ist am 30. April.
Hat sich denn in der eigentlichen Strafsache jetzt bei Adil Demirci irgendwas verändert? Gab es da auch einen Fortschritt heute?
Also es gab natürlich eine Anhörung, es gab auch verschiedene Aussagen. Es ging noch einmal um die Veranstaltung, an der Demirci teilgenommen hatte. Das war eine Beerdigung von MLKP-Leuten und dort soll er teilgenommen haben. Aber es war auch die strittige Frage, ob diese Veranstaltung denn nun genehmigt und damit auch angemeldet war. All das konnte noch nicht geklärt werden. Also ist sicherlich noch einiges offen, was auch an dem nächsten Verhandlungstag am 30. April bearbeitet werden muss.
In den Prozessen um Dennis Yücel oder Meşale Tolu oder Steudner, da haben wir immer gemerkt, sobald die Bundesregierung Druck auf die Türkei gemacht hat, da hat sich was bewegt. War das in diesem Fall auch so?
Also auf jeden Fall haben wir heute eine Delegation aus Köln da gehabt. Auch ein Bundestagsabgeordneter, Rolf Mützenich, ist wiedergekommen. Er war allerdings auch schon im November bei dem Prozess mit dabei. Das heißt also, so 1:1 kann man das sicherlich nicht ansehen. Aber Öffentlichkeit, das glaubt zumindest die Delegation, bedingt oder bringt auch einen gewissen Druck auf die Gerichte hier. Auf der anderen Seite betont die türkische Regierung immer wieder, dass die türkische Justiz unabhängig entscheidet.
Was hast du für einen Eindruck gehabt heute von Adil Demirci selbst? Wie geht's ihm?
Also er machte einen wirklich sehr guten Eindruck. Er hat sich gleich am Morgen mal umgedreht, als jemand aus dem Besucherraum seinen Namen gerufen hat. Und da hatte er wirklich ein sehr breites Grinsen im Gesicht. Also er war wirklich sehr optimistisch, dass er tatsächlich heute aus dem Gefängnis rauskommt. Er hat sich wirklich gedacht, das muss diesmal klappen. Er wäre sicherlich gerne auch nach Deutschland ausgereist, denn er ist ja damals im April 2018 nach Istanbul gekommen mit seiner krebskranken Mutter, die sich eigentlich hier erholen wollte. Und die ist inzwischen wieder zurück in Köln. Und er hätte sie natürlich dort gern getroffen. Das klappt nicht.
Jetzt reden wir hier über den Fall Demirci. Wie viele deutsche Staatsbürger hoffen denn momentan aktuell noch darauf, dass sie aus der Haft entlassen werden?
Also es sind knapp 50 deutsche Staatsbürger in der Türkei in Haft. Das heißt aber nicht, dass die alle darauf hoffen, dass die Bundesregierung sich für sie einsetzt, denn da sind auch normale Straftäter darunter. Aber wir haben noch einen weiteren Deutsch-Türken. Das ist ein Autor, der 74-Jährige, der hier auch noch in der Türkei in Haft ist. Und wir haben zwei verurteilte Deutsche, die ebenfalls in Haft sind, die zu über 6 Jahren Haftstrafe verurteilt wurden. Ob sich allerdings in diesen Fällen etwas bewegen wird, das ist im Moment völlig offen.
Nach rund 10 Monaten in türkischer Untersuchungshaft kommt zumindest der Kölner Sozialarbeiter und Journalist Adil Demirci frei. Das entscheidet heute ein Gericht in Istanbul nach der zweiten Verhandlung im Verfahren wegen Terrorvorwürfen gegen ihn.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Raphael Krämer aus den Nachrichten ist da. Hallo Raphael.
Guten Tag.
Sagst du Brötchen, Schrippe oder Semmel?
Ich sag Brötchen.
Das ist schön. Wir reden nämlich über dieses Backwerk, egal wie man es denn nennt. Man findet es wohl super, wenn Sonntag der Bäcker, die Bäckerin auf hat. So selbstverständlich ist das gar nicht, denn normalerweise dürften Geschäfte sonntags ja nicht aufmachen. Und das trifft grundsätzlich auch auf Bäckereien zu. Offen sind sie aber dann trotzdem manchmal, das bekommen wir mit, aber das sind dann Sonderregeln. Aber darum gibt es jetzt gerade Streit vor Gericht und dazu gab es heute auch an diesem Donnerstag ein Urteil. Der Streit könnte aber noch weitergehen. Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Mein Bäcker um die Ecke hat sonntags auf. Was ist das Problem?
Ja, grundsätzlich ist das Problem nicht, dass er auf hat, sondern wie lang. Also ich wohne zum Beispiel in Köln, also in Nordrhein-Westfalen. Da dürfen Bäcker sonntags 5 Stunden lang aufmachen, genauso wie in Hamburg. In Berlin dürfen Bäcker sogar 9 Stunden aufhaben. Nur es gibt andere Bundesländer, da sind es nur 3. Zum Beispiel in Bayern, Niedersachsen und Bremen. Also wenn der Bäcker in München morgens um 8 aufmacht und du am Sonntag um bis 11 Uhr schläfst, dann hast du unter normalen Umständen Pech gehabt.
Jetzt sagst du unter normalen Umständen, da kommt noch was.
Ja, das gibt dann nämlich einen Trick. Wenn die Bäckerei nämlich keine Bäckerei mehr ist, sondern ein Café, dann darf sie länger aufhaben. Also, wenn da Stehtische oder Sitzecken drin sind und du auch einen Kaffee bestellen kannst. Das Problem ist nur, streng genommen gilt der Ladenschluss für die Bäckerei ja weiter. Und da gibt es Kritiker, die sagen, in dem Moment, wo eine Bäckerei zum Café wird, müssten eigentlich Brötchen, Brote und Baguette aus der Theke raus und du dürftest wirklich nur noch wie in einem Café Sachen bestellen.
Ich merke, wir nähern uns langsam aber sicher dem Problem
ja,
an.
Ja, genau das ist es, wo in Bayern nämlich gerade drum gestritten wird, um die Frage, ist die Semmel am Nachmittag illegal, wenn du sie auch am Morgen schon kaufen konntest? Da geht es darum, wann eine Semmel eine zubereitete Speise ist. Und ist sie das jetzt von vornherein, weil sie gebacken wurde oder muss da erst Butter, Wurst oder Käse drauf?
Ja, zählen dann Gurke und Salatblatt? Okay, ist sehr geil. Spaß beiseite. Es ist wirklich ein Streit vor Gericht. Die ganze Kiste muss man ernst nehmen. Wie ist es ausgegangen?
Ja, es gibt wahrscheinlich ein Zwischenergebnis erstmal. Denn bis jetzt haben sich das Landgericht München und das Oberlandesgericht München mit der Sache beschäftigt. Die könnte aber noch bis vor den Bundesgerichtshof gehen. Und die Antwort der ersten beiden Gerichte ist aber, eine Semmel allein ist zubereitet genug. Oder, ja, ich liebe ja solche Textzeilen von Gerichten, verzehrfertige Nahrungsmittel, deren Rohstoffe durch den Backvorgang zum Genuss verändert wurden.
Das klingt schon sehr, sehr präzise. Sag nochmal, warum streitet man um sowas, bitte schön?
Ja, es steht der Verdacht im Raum, dass es da um Konkurrenz geht. Beklagt sind nämlich 2 große Bäckereiketten in München und Kläger ist ein Verein, der sich gegen unlauteren Wettbewerb einsetzt. Der hat seitenweise Protokolle von Testkäufern vorgelegt. Da steht dann sowas drin wie Sonntag im Februar 2016 um 11.12 Uhr Stangenbrot, Römerbrötchen und Vollkornbrötchen gekauft und dann um 15.46 Uhr noch einmal. Und dann gibt es den Verdacht, dass diese Testkäufer halt von anderen Bäckereien angeheuert wurden. Und da gibt es ja in vielen Städten eine Riesenkonkurrenz, ob das jetzt kleine gegen große sind oder große gegen große. Das ist alles ein hart umkämpfter Markt. Aber es geht im Zweifel auch um Grundsätzliches, denn die Bundesländer könnten sich ja theoretisch hinsetzen und ihre Ladenschlussgesetze auch einfach ändern. Also da steckt auch nochmal viel Streitpotenzial drin. Ich sag nur Stichwort Sonntagsarbeit.
Ja, die macht keiner gern Sonntag zu arbeiten, wobei manchmal macht es auch Spaß, muss man sagen. Wenn Bäcker am Sonntag aufmachen, dann ist es im Zweifel nicht ganz so einfach und es sorgt auf jeden Fall für Streit vor Gericht. Am schönsten hat mir der Passus gefallen, ist die Semmel am Nachmittag illegal, wenn sie auch am Morgen schon gekauft werden konnte. Die Laugenstange unserer Nachrichtenredaktion Raphael Krämer hat das für euch präsentiert.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Morgen, da ist Freitag und da beginnt in Leipzig die Dreamhack. Da kann man auch sagen, die größte LAN-Party Deutschlands. Das ist ein riesiges Gaming-Festival und mit dabei ist auch der Deutsche E-Sport-Bund. Der lässt an diesem Wochenende bei der Dreamhack seinen Vereinspokal ausspielen. Dominik Peters aus unserem Team hat sich das genauer angeschaut, auch in Sachen E-Sport. Wie populär ist denn E-Sport in Deutschland?
Ja, dazu gab es gerade heute noch neue Zahlen, aktuelle Umfrageergebnisse bei den 16 bis 24-Jährigen in Deutschland. Da hat sich fast jeder Zweite schon mal ein E-Sport-Game angeguckt. Die gibt es ja mittlerweile in diversen Streams zu sehen und auch im Free-TV. Und wenn wir auf alle Altersgruppen gucken, über alle Altersgruppen hinweg, da wussten letztes Jahr schon mehr als jeder dritte Deutsche, nämlich 37%, was E-Sport ist. Das ist deutlich mehr als noch im Jahr davor, sagt der Verband der deutschen Games-Branche. Also wenn es bisher hieß, E-Sport sei eher so ein Nischending, dann ist jetzt damit wohl eindeutig vorbei.
Deswegen hat sich auch die Wissenschaft dieses Thema schon genommen, ne?
Genau. An der Deutschen Sporthochschule Köln untersuchen Forscher, wie fit diese E-Sportler sind. Also was die alles für Fähigkeiten mitbringen müssen, um wirklich erfolgreich zu sein. Da läuft momentan eine große Studie.
Und wie sieht die aus, die Studie?
Da kommen E-Sportler hin. Bisher haben 1500 mitgemacht. Amateure, genau wie Profis, die müssen erstmal einen herkömmlichen Fitnesstest absolvieren. Also einen Ausdauertest auf dem Laufband oder auf dem Laufrad.
Und das kann natürlich schon so ein bisschen in der klischeehaften Vorstellung einer E-Sportlerin oder eines E-Sportlers aufstoßen, weil man denkt, die bewegen sich ja eigentlich gar nicht. Ne?
Sollte man denken, ja. Aber die körperliche Fitness, die kann auch bei einem FIFA-Match am Bildschirm entscheidend sein, sagen die Forscher. Je mehr körperliche Ausdauer ein E-Sportler mitbringt, desto belastbarer ist sein Herz-Kreislauf-System und desto belastbarer ist er dann auch in Stresssituationen. Ähnlich ist es ja zum Beispiel auch in der Formel 1. Ne? Die Fahrer da sind ja auch mega fit, aber man könnte auch sagen, die sitzen auch nur rum am Steuer.
Und wie fit sind jetzt die E-Sportler körperlich?
Nicht so wahnsinnig, sagt Studienleiter Ingo Frohböse.
Da bestehen deutliche Defizite noch. Das heißt, die Grundfitness vieler ist immer noch nicht mit einem richtig Athleten zu vergleichen. Wobei wir immer davon sagen und ausgehen, ja, die müssen auch Athleten vor der Konsole sein, nicht nur an der Konsole.
Also vielen E-Sportlern geht noch vergleichsweise schnell die Puste aus, aber dafür sind die Spieler bei der Feinmotorik und bei der Koordination deutlich besser als die Allgemeinheit. Die können ihre Hände und Finger deutlich schneller und präziser bewegen und das auch unabhängig voneinander. Also dass die linke Hand und die rechte Hand gleichzeitig völlig unterschiedliche Aufgaben übernehmen können, dabei sind E-Sportler richtig gut.
Das sind jetzt die körperlichen Skills, aber da passiert ja auch schon einiges im Kopf.
Genau, das ist auch ein Punkt. Mentale Fähigkeiten, Reaktionsvermögen zum Beispiel. Und da wiederum sind E-Sportler wirklich top, sagt Ingo Frohböse.
Im Bereich des peripheren Sehens, der Schnelligkeit der Wahrnehmung auf dem Medium Computer, sind die Spieler, die Profis wirklich sehr, sehr gut. Sind deutlich in der Lage, zu differenzieren, wo ist es wichtig hinzuschauen, viele Dinge gleichzeitig wahrzunehmen, abzuspeichern. Also die Konzentration und Wahrnehmung, die ist herausragend gut im Vergleich zu anderen Sportarten.
Und dieses Neuronale, wie haben die Wissenschaftler das rausgefunden?
Das testen die, indem sie E-Sportler in so eine Testkabine setzen. Da sind dann Kameras und Sensoren verbaut und die Spieler zocken dann Sachen wie FIFA oder Counter-Strike oder League of Legends. Also ganz verschiedene Genres auch. Sport, Ego-Shooter, Strategie, alles dabei. Auch in verschiedenen Geschwindigkeiten jeweils und verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Und die Wissenschaftler messen dann zum Beispiel die Augenbewegungen der Spieler und gucken auch, wie schnell die an der Tastatur sind. Und da können dann offenbar auch mal 6 Tastenanschläge pro Sekunde bei rumkommen. Also alles wahnsinnig schnell.
Wobei diese Spiele, die du genannt hast, FIFA, Counter-Strike, League of Legends, die haben ja auch immer unterschiedliche Anforderungen, oder?
Ja, das wird so sein. Das wollen die Kölner Forscher aber noch untersuchen. Wie gesagt, die sind mittendrin in ihrer Studie und werden noch weitere Daten sammeln. Die wollen jetzt in die Feinheiten gehen und gucken, tickt ein League of Legends Spieler anders als ein FIFA Spieler? Da gibt es noch mega viel Forschungsbedarf.
Das alles nur für E-Sport, schon beeindruckend irgendwie.
Ja, E-Sport wächst halt und letzten Endes haben auch, ich sag mal, echte Sportler ja ein Interesse daran. Die sagen, wir können ja E-Sport auch nutzen, um unsere Spieler mental fit zu machen. Die Trainer haben dann großes Interesse dran, damit die auf dem Platz schnelle und richtige Entscheidungen treffen. Dass Fußballer und Konsolen gut zusammenpassen, da sieht man ja auch am Beispiel deutsche Fußballnationalmannschaft. Ich ich glaube, seit der WM 2006, seit Poldi und Schweini da im Hotelzimmer rumgesessen haben, da hatten die Spieler bei jeder WM oder EM eine Playsy im Mannschaftshotel am Start.
Ja, so muss das sein mittlerweile. Von morgen bis Sonntag, da startet die größte Netzwerksause in Deutschland, die DreamHack, in den Hallen der Leipziger Messe. E-Sport wird da auch ein großes Thema sein. Wie fit die E-Sportlerinnen und Sportler sind, das hat uns Dominik Peters aus unserem Team erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir spulen noch mal ganz kurz zurück. Jahr 2010, Hamburg, Flughafen, Auslieferung des ersten Airbus A380 an die Lufthansa.
Ist ja mehr als ein neues Flugzeug, ist schon eine neue Ära, die mit der A380 beginnt. Allein schon durch die Kapazität, weil wir hier ja deutlich mehr Sitze, nämlich 526 genau haben.
Sagte Michael Lamberti, Sprecher der deutschen Lufthansa. Jetzt, 9 Jahre danach, hat Airbus bekannt gegeben, dass sie die Produktion dieses weltweit größten Passagierflugzeugs einstellen werden. Das letzte Flugzeug wird 2021 ausgeliefert und danach ist Schluss. Was ist da schiefgelaufen? Darüber habe ich heute mit Laura Fromberg gesprochen. Sie ist Chefredakteurin von Aerotelegraph. Das ist eine Seite für Flugnews. Die sitzt in Zürich. Und sie hat mir zuerst gesagt, dass sie gerade noch ein Ticket für eine Reise gekauft hat und extra mit dem A380 fliegen möchte.
Ich finde es einfach cool. Der hat deutlich mehr Platz. Also man hat einfach ein viel besseres Raumgefühl als Passagier. Ich finde es auch angenehm vom Fliegen her, weil er so recht gut in der Luft liegt. Und ja, aber ich bin natürlich jetzt auch speziell nerdig drauf, was Luftfahrt betrifft.
Was ist denn beim A380 schiefgelaufen, damit er jetzt nicht mehr produziert werden soll?
Naja, im Grunde ist man ja bei Airbus davon ausgegangen, dass es in der Luftfahrt in Richtung Drehkreuzmodell geht. Also so wie jetzt Emirates das zum Beispiel macht, Passagiere fliegen über den Riesenhub Dubai an andere Ziele, jetzt nach Asien, Afrika, wohin auch immer. Mhm. Und dann braucht es natürlich entsprechende Flieger, die Massen an Passagieren dahin karren. British Airways mit Heathrow hat ein ähnliches Modell. Tatsächlich ist es zwar so, dass es diese Hubs gibt, eben jetzt zum Beispiel mit Dubai und Heathrow, aber was auch passiert ist, ist, dass diese mehr Passagiere, die es gibt, auch lieber direkt fliegen. Und das war eine ganze Zeit lang effizient gar nicht so richtig möglich. Aber jetzt gibt es die neuen und effizienten Flieger, so den Airbus A350 zum Beispiel oder den Dreamliner von Boeing, bald die 777X. Und die machen das möglich und bieten eben die Möglichkeit, auch ultralange Strecken zu fliegen. Also es geht ja bis zu 20 Stunden teilweise.
Mhm. Das heißt, wir müssen festhalten, es sind jetzt nicht technische Mängel oder dass die Produktion zu teuer ist, sondern am Ende vom Tag ist derjenige, der fliegen will, einfach nicht bereit, mit dem Vogel zu fliegen?
Ja, bereit schon. Es lohnt sich einfach für die Airlines nicht. Also Passagiere lieben den Airbus A380, weil der viel Platz bietet. Ich meine, je nachdem, wenn man viel Geld hat und Business Class fliegen kann, hat man da teilweise noch eine Bar drin oder eine Dusche, was auch immer. Also Passagiere lieben das und würden das wahrscheinlich auch irgendwie auf der Strecke Köln-Frankfurt machen, wenn es die auch nicht mehr gibt mit dem Flugzeug. Aber es lohnt sich für die Airlines halt nicht, weil man den ja erstmal vollkriegen muss. Mhm. Und statt einmal am Tag wollen die Passagiere halt die Möglichkeit haben, 4-mal am Tag auszusuchen, wann sie wohin fliegen. Also die Flexibilität ist jetzt gefragt. Also nicht mehr einmal am Tag 600 Leute zu fliegen, sondern vielleicht 4-mal am Tag 200 Leute. Dann hat man mehr Passagiere, aber braucht kleinere Flieger.
Trotzdem ist dieser A380 ja ein richtiges Prestigeobjekt. Also ein Vorzeigepassagierflugzeug, groß, mächtig. Wer hatte denn Interesse an diesem Flieger und wollte denn Teil des Ruhms abhaben?
Naja, das sind eben jetzt Emirates gewesen. Die sind der größte Betreiber. Haben ja quasi, wenn man in Dubai ist, stehen da im Grunde nur A380 rum. Das sieht auch recht imposant aus. Und für Emirates ist das Geschäftsmodell auch sehr wichtig. Dort wurde auch gesagt, dass man jetzt noch mindestens bis in die 2030er Jahre mit den A380 fliegen wird. Und für wen sich das auch lohnt, oder ich weiß, es hat wahrscheinlich gar nicht so in erster Linie mit Ruhm zu tun, sondern tatsächlich damit, dass man mit dem A380 auf Strecken, die sehr nachgefragt sind, aber wo nicht so viele Slots, also Start- und Landerechte verfügbar sind, natürlich dann arbeiten kann und mehr Passagiere da drauf kriegt.
Neben Frankreich, Großbritannien und Spanien hat auch Deutschland da ordentlich viel Geld in den A380 gepumpt, unter anderem auch Steuergelder. Weiß man denn, wie viel?
So genau weiß man das nicht, aber es soll um die 15 Milliarden an Entwicklungskosten sollen entstanden sein dabei. Und man geht davon aus, dass nach diesem europäischen Modell die Nationen Deutschland, Frankreich, Spanien hier ein Drittel als Darlehen gewährt hat. Mhm. Auf jeden Fall, das war eine ganze Menge an Geld, die da gezahlt wurde.
Jetzt steht der andere Konkurrent, nämlich Boeing, der Amerikaner, ein bisschen besser da. Was machen die da besser?
Na, besser weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann. Was so ist, Boeing war ein bisschen pessimistischer, was die Einschätzungen angeht, wie nachgefragt so diese riesigen Flieger sein werden. Boeing hat ja mit dem Jumbojet, der 777, auch so einen im Angebot, der auch überhaupt nicht gut läuft. Als Passagierversion hat er seit Ewigkeiten keine Bestellung mehr reingeholt, hat aber den Vorteil, dass es eine Frachtversion gibt. Mhm. Aber eben da läuft es auch nicht so gut. Und jetzt in den anderen Geschäftsfeldern, Kurz- und Mittelstrecke und dann die andere, die Langstrecke, die zweistrahlige, da gibt sich da nicht so viel. Die sind beide, da sind Boeing und Airbus beide gut unterwegs tatsächlich.
Das größte Passagierflugzeug dieser Welt jedenfalls, der Airbus A380, mit seiner Spannweite von knapp 80 Metern wird in Zukunft nicht mehr produziert. Das hat das Unternehmen jetzt bekannt gegeben.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Einiges ändert sich gerade wegen ihr.
Hallo, I'm Maria Kondo. Meine Mission ist, durch die Reinigung die Welt zu verändern.
Maria Kondo zeigt uns gerade auf ihrer Netflix-Serie, wie man aufräumt und wie man sich von altem Ballast trennt. Marcel Struck ist Industriedesigner und er verkauft antike Möbel in Köln.
Maria Kondo macht sich deswegen bemerkbar, weil viele Leute fragen nach Apothekerschränken oder nach Regalsystemen mit sehr kleinen Schubläden oder etc. und sagen, Mensch, wir haben ein neues Ordnungssystem gefunden und würden gern mal von alten Sachen uns trennen und ein paar Sachen behalten und die ordentlich sortieren. Und das war vor 2 Monaten noch nicht so.
Also es gibt anscheinend einen Run auf Antiquitäten, Schränke, alte pharmazeutische Schränke, weil man da natürlich exzellent aufräumen kann, weil die ganz viele Fächer haben. Das ist die Hardware, die Software sind eben Lebensweisheiten. Einen Satz, den Maria Kondo immer bringt, macht es dir keine Freude, dann trenn dich. Das soll man sich immer wieder sagen, wenn man was in die Hand nimmt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting, Übersätze, die die Welt verändern können.
Oh. She looks excited.
I'm so excited because I love mess.
Maria Kondo, US-Aufräumexpertin. Sie liebt das Chaos. Und Hunderttausende lieben ihre Show und ihre Tipps. Kein Problem. Habe ich auch nicht verstanden. Macht aber auch nichts. Ihr Prinzip lässt sich nämlich auf einen Satz reduzieren. Nimm es in die Hand. Schau, ob es dir Freude macht. If it sparks joy. Und wenn nicht, kommt's weg. Und weil das so klar und einfach klingt, gehört Maria Kondo laut Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen auf dem Planeten. Deswegen lieben fast alle ihre Bücher, handeln nach ihrer Maxime und feiern ihre Ratschläge. Fast alle.
Finde ich fürchterlich, ehrlich gesagt.
Matthias Burchardt, Philosoph.
Weil es ja dann das Prinzip der Freude zum Kriterium macht, wie ich mit meinen Dingen umgehe. Es gibt aber auch Dinge, die mir keine Freude machen, denen gegenüber ich trotzdem verpflichtet bin.
Es geht allgemeiner um diese riesige Flut. Diese Flut an schlauen Sprüchen, die gefühlt jeden Tag über uns hereinbricht. Da fragt man sich doch, was soll uns das bringen?
Also es kann ja auch ein Anker oder so ein Mantra fürs Leben sein. Ich schaff das. Wir schaffen das.
Markus Dörr ist Coach und Trainer und nutzt solche Sprüche auch in seinen Seminaren.
Ich habe so einen Spruch von Henry Ford, der heißt, wenn du jeden Tag das Gleiche tust, hast du jeden Tag dieselben Ergebnisse. Aber es hört sich jetzt sehr platt an und logisch, aber ja, meine Seminargäste mögen den Spruch.
Wir können auf jeden Fall versuchen, nicht immer das Gleiche zu tun. Also auch nicht immer den gleichen Sprüchen nachhängen. Da hilft auch ein Blick zurück, was Generationen vor uns bewegt hat.
Macht kaputt was, euch kaputt macht.
Rio Reiser mit Tonsteine Scherben. Klingt gut, aber wie meint er das?
Das kann auch sehr positiv für mich sein, weil was macht mich denn eigentlich kaputt? Wer lässt denn zu, dass mich irgendwas kaputt macht? Also da könnte ich sehr in die Selbstreflexion gehen.
Könnte man, heute.
Das wird dazu, dass wir uns alle kaputt machen, weil natürlich die, die uns vermeintlich kaputt machen, die machen wir ja dann kaputt.
Aber halt, vor der Zerstörung auf jeden Fall nochmal kurz an den Bauch fassen, Maria Kondo-Test, ob da nicht doch der Spark of Joy überspringt. Das Schwierige bei den Sätzen, wie finde ich heraus, ob sie was taugen?
Diese Sätze, Vorsätze oder Grundsätze dienen ja dazu, meinen Willen und an irgendetwas zu binden, was ihm Orientierung gibt. Und das eine ist dann zu prüfen, ob dieser Satz legitim ist. Und eine zweite Prüfung brauche ich aber auch, und das nennt Kant dann Urteilskraft, wie mache ich aus so einem allgemeinen Satz eigentlich eine Anweisung für eine ganz konkrete Situation?
Das ist oft ein Problem, außer bei Kurt Beck. Der macht Sätze für die Ewigkeit und trotzdem konkret. Wie damals, vor gut 12 Jahren, Wiesbadener Sternschnuppenmarkt. Ein Mann, der später als Henrico Frank bekannt wird, pöbelt Beck an, der sei für Hartz IV und sein Elend verantwortlich. Beck antwortet, waschen und rasieren, dann kriegen sie auch einen Job. Also quasi erst pflegen, dann fördern. Becks Heilsversprechen einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft. Henrico Frank bleibt ungewaschen und unrasiert und macht einen Song draus.
Wasche und rasier dich, auch im Gesicht, auch im Gesicht.
Last but not least, es spielt eben auch eine Rolle, wer es sagt. Beyoncé Knowles zum Beispiel hat den hier rausgehauen.
Your self-worth is determined by you. Dein Selbstwertgefühl definierst du selbst. Niemand kann dir sagen, wer du bist.
Das macht Mut. Empowerment. Schaka. Darin ist doch jetzt wirklich nichts auszusetzen, oder?
Ich meine, da ist jemand, der aus welchen Verhältnissen auch immer eine Weltkarriere gestartet hat. Aber zu behaupten, dass das alles das eigene Verdienst ist, übersieht einfach die glücklichen Momente und die Unterstützungsfaktoren. Also wer sagt, er hat sich selbst auf die Welt gebracht, der lügt.
Was machen wir denn jetzt?
Gute Frage. Das ist ziemlich schwer, heute noch einen verlässlichen Kompass zu haben, aber wir haben schließlich keine Alternative dazu. Ich glaube, dass wir das Ganze nicht nur intellektuell beurteilen müssen, sondern auch vielleicht so ein leibliches Gespür haben, so ein, vielleicht vom Herzen oder vom Bauch aus sagen, das stimmt irgendwie für mich, das erschließt mir was. Und dann ist es gar nicht der Satz, sondern dann bin ich es, der diesem Satz meine Bedeutung gibt und mir eine Lebensperspektive erschließt.
Also dann doch wie Maria Kondo. Die Lebensweisheit von den Bauch halten und wenn der Spark of Joy nicht kommt, weg damit.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Sachen Aufmerksamkeit. Alles richtig gemacht, kann man sagen. Das ging sogar bis zum Verkehrsminister hoch. War aber kein bewusster Fake, sondern anscheinend ein Rechenfehler. Die rund 130 Lungenfachärzte um ihren Initiator Dieter Köhler geben zu, dass sie falsche Ausgangswerte für ihre Berechnungen hatten. Bei ihrer Kritik der Grenzwerte zu Feinstaub und Stickstoffdioxid. Sprechen wir drüber mit Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, so wie es aussieht, stimmt da so einiges nicht. Zum einen ist da wohl tatsächlich falsch gerechnet worden, also Werte sind falsch multipliziert worden und zum anderen stimmen wohl auch so Ausgangswerte nicht, die die genommen haben. Nachgerechnet hat da die Taz und das heute groß berichtet. Die Journalisten schreiben aber auch, dass sie durch einen Hinweis von außen auf die Rechenfehler aufmerksam geworden sind.
Und was für Zahlen geht es da genau?
Ja, also es geht um diesen berühmten Vergleich von Schadstoffen aus Zigaretten und in der Luft von Städten. Also damit haben ja die Lungenärzte sagen wollen, Rauchen ist viel gefährlicher als Dieselabgas. Sie haben vorgerechnet, dass ein Raucher in wenigen Monaten das einatmet, was ein 80-jähriger Nichtraucher in seinem ganzen Leben vor der Haustür abbekommt. Also selbst wenn diese Werte vor der Haustür am Limit liegen, ist das Rauchen wohl ungesund und die Luft in den Städten ist wohl okay. Und dabei ist laut Taz zum einen ein Wert falsch multipliziert worden, zum anderen wurden falsche Ausgangswerte benutzt. Also bei den Zigaretten wurde wohl der Sammelbegriff Stickoxide gleichgesetzt mit dem speziellen Stoff, der für diese Fahrverbote zählt, nämlich Stickstoffdioxid, also ein ziemlich grober Schnitzer. Mhm,
da fehlt also ein Die, aber das alles muss man erstmal verstehen. Was heißt denn das jetzt genau?
Ja, das heißt, dass tatsächlich die Zigarette zu schädlich gerechnet worden ist im Vergleich zu Luft in den Städten. Oder du kannst auch andersrum sehen, die Luft in den Städten ist zu gut gerechnet worden. Tatsächlich nimmt ein Raucher die Schadstoffe erst in vielen Jahren auf und nicht in ein paar Monaten. Also es können sogar bis zu 30 Jahre sein. Und so genommen ist diese ganze Rechnung eher ein Argument für strengere Grenzwerte für Diesel und nicht dagegen. Und das gilt nicht nur für die Stickoxide. Auch beim Feinstaub einer Zigarette sind in der Rechnung der Lungenärzte laut Taz alte Werte drin, die längst nicht mehr gelten für Zigaretten und die auch noch gar nicht mehr erlaubt sind.
So, die Lungenärzte haben die Rechenfehler jetzt zugegeben. Wie geht's jetzt da weiter?
Ja, dieser Wortführer in der Sache, Dieter Köhler, hat eine Stellungnahme vorgelegt. Darin werden einige dieser Rechenfehler berichtigt. Allerdings hält Köhler an seiner Aussage fest, dass seine Gesamtaussage weiterhin stimmt. Die ist nämlich, dass es keine wissenschaftliche Grundlage für diese Schadstoffwerte in den Städten gibt.
Wofür er auch schon ordentlich Kritik kassiert hat.
Ja, das fängt schon damit an, dass immer mit den Lungenärzten argumentiert wird. Tatsächlich haben aber nur etwa 130 Lungenärzte sich hinter Köhlers Papier gestellt. Er hatte vorher aber insgesamt 3.800 angeschrieben. Also im Verhältnis haben nur wenige von denen mitgemacht. Und von anderen Lungenärzten kriegt Köhler umso mehr Gegenwind. Die sehen nämlich die Gefahr von Stickoxiden für die Gesundheit ganz klar belegt und kritisieren, dass eher die Belege für Köhlers Behauptungen fehlen. Und sie kontern auch die Behauptung, dass die Grenzwerte für Stickoxide praktisch aus der Luft gegriffen seien, sondern sie sagen, das ist der Stand der Forschung.
130 Lungenärzte um ihren Wortführer Dieter Köhler haben falsch gerechnet. Für ihre Kritik an Grenzwerten für Schadstoffe ist am Ende wohl eine peinliche Nummer rausgekommen, denn selbst Verkehrsminister Scheuer, das haben wir mitbekommen, hatte die Kritik ja übernommen. Der wollte sich aber bis jetzt noch nicht dazu äußern.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.